So, wir wollen unsere Bibeln aufschlagen, Offenbarung 12, 1 bis 5. Überschrieben habe ich diesen Text, den wir eben gelesen haben, mit folgenden Worten: Die Frau, der Sohn und der Drache. Die Frau, der Sohn und der Drache, das hört sich bald wie ein Märchen an oder eine Legende, aber ich versichere euch, dieser Text ist keine Legende. Das, was uns hier im Text gesagt wird, versichert wird, ist etwas, lass mich mal sagen, Historisches, ist etwas ganz Reales, es ist kein Märchen und es ist auch etwas ganz Praktisches, wie wir sehen werden, nachdenkend über die Dinge, die uns hier dann auch weiter gesagt werden in diesem Kapitel. Und noch bevor wir in unseren Text einsteigen, möchte ich ganz kurz etwas zu dem Textzusammenhang sagen. Das heißt, ich muss eigentlich sagen, unsere ganze Predigt wird heute so etwas wie eine Einleitung sein zu diesem Text. Und ich muss weit ausholen, damit wir das verstehen, was wir nachher im Text herausfinden werden. Oder wenn wir genau den Text anschauen, dann werden uns diese Dinge, die hier gesagt werden, besser verständlich. Ich habe das schon gesagt, aber ich möchte es noch einmal erwähnen. Der Offenbarungsbericht verläuft eigentlich schon chronologisch. Chronologisch meint in der richtigen Reihenfolge zeitlich geordnet. Wir haben allerdings in diesem Offenbarungsbericht insgesamt 5 Unterbrechungen. Und diese Unterbrechungen schauen entweder zurück auf das, was schon war und was nicht erwähnt worden ist, oder die Unterbrechungen schauen nach vorne, was in der Zukunft passieren wird. Und hier in Kapitel 12 bis 14 finden wir wieder solch eine Unterbrechung. So, Kapitel 12 bis Kapitel 14 ist eine Unterbrechung in dem chronologischen Offenbarungsbericht. Und ich möchte uns ganz kurz eine Übersicht geben, einen Überblick geben über diese 3 Kapitel, damit wir wissen, was auf uns zukommt in den nächsten Wochen, so der Herr will und wir leben. Ja? Kapitel 12, dort lesen wir, oder in Kapitel 12 lesen wir von Israels Flucht in die Wüste. So, wenn ihr euch überlegt, was wir bei der Schriftlesung uns angelesen haben, was ist das? Ja, wir werden nachher sehen. Hier geht es um Israel. Es geht um Jesus Christus und um manche anderen Dinge, aber das Hauptthema des 12. Kapitels ist Israels Flucht in die Wüste. Und wir wollen die Frage beantworten, warum ist das geschehen oder warum wird das geschehen. In Kapitel 13 werden uns 2 Tiere vorgestellt oder eigentlich Bestien vorgestellt. Das ist einmal der Antichrist und zum Zweiten ist es der falsche Prophet. Und in Kapitel 14 lesen wir von 6 hoffnungsvollen Szenen in dem Wort Gottes. Und wie gesagt, im Verlauf der Predigt werde ich versuchen, nach und nach diese Dinge zu erklären. So, heute wollen wir mit den ersten 5 Versen uns beschäftigen, eigentlich, wie gesagt, nur mit dem Hintergrund dieser 5 Verse. Und dieser Hintergrund ist auch sehr, sehr wichtig. Lass mich Folgendes sagen zu diesem vor uns liegenden Text. Es geht in diesen Versen um die Realität, unter anderem um die Realität der gefallenen Engel und dessen, was tatsächlich in der geistlichen Welt stattfindet. Und es ist unter anderem hier in dieser Passage, dass uns als Menschen wiederum ein Einblick gewährt wird, in die ewige, in die himmlische Realität, die wir mit unserem natürlichen Auge nicht sehen können. So der Vorhang, sage ich mal, für diese geistliche Welt wird uns geöffnet und wir können hineinschauen. Das ist gewaltig, das ist herrlich. Und diese Wirklichkeit der geistlichen Welt, ihr Lieben, ist genauso real wie euer Sitznachbar heute Morgen. Schaut euch mal euren Sitznachbar an jetzt. Schaut euch den Sitznachbar an. Ihr seht ihn. Ja. So, jetzt schaut wieder nach vorne und macht eure Augen zu. Macht eure Augen zu. Das ist ein Versuch. Eine Frage. Denkt ihr, dass euer Sitznachbar immer noch da ist? Ja. Warum seht ihr ihn nicht? Weil eure Augen zu sind oder eigentlich zu sein sollten. Ihr habt eure Augen wieder auf. Aber euer Sitznachbar ist da, auch wenn ihr die Augen zu habt. Manche haben die Augen zu, weil sie schlafen, aber der Nachbar ist trotzdem da. Und genauso ist das mit der geistlichen Welt. Auch wenn unsere Augen, natürliche Augen für diese Welt geschlossen sind, die geistliche Welt ist da. Glaubt ihr das? Das ist, was das Wort Gottes uns versichert. Und diese Welt, diese geistliche Welt ist genauso real wie euer Nachbar, den ihr sieht oder den ihr möglicherweise auch riecht, weil er ein schönes Parfüm hat. Ja? Eine Geschichte wird uns erzählt von dem sowjetischen Kosmonauten Juri Gagarin. Und das war, als wir in Russland gelebt haben, oh, das war ein großer Held. Für uns als Kinder sowieso. Er war der erste Mensch, der ins Weltall geschossen worden ist und der Leben zurückkam. Ja, Juri Gagarin. Und nachdem er im Orbit gewesen ist und der dann zurückkam, gab es eine große Pressekonferenz. Ich weiß nicht, wo die war, wahrscheinlich in Moskau. Und die Reporter aus der ganzen Welt sind gekommen, um diesem Mann dann Fragen zu stellen. Und Juri Gagarin sagte Folgendes. Er sagte, ja, ich war dort im Orbit und ich habe Ausschau gehalten nach Gott. Und ich habe gesucht und geschaut und gesucht und ich habe Gott nicht gesehen. Und ein englischer Reporter sagte Folgendes. Er sagte, wärst du aus deinem Kosmonautenanzug getreten, dann hättest du Gott schon gesehen. So, wir sehen mit unseren natürlichen Augen die geistliche Wirklichkeit nicht, weil unsere Augen für diese Welt geschlossen sind. Und ihr Lieben, das ist gut so. Wir könnten es gar nicht ertragen, diese Welt und was darin alles abgeht, zu sehen. Und ihr wisst das auch, Menschen, die sich mit dem Okkultismus beschäftigen, deren Augen sind offen für diese Welt. Und eins können wir wissen, wenn wir solchen Menschen begegnen, das sind keine fröhlichen Menschen. Das sind belastete Menschen. So, die Bibel als das Wort Gottes ist wunderbar, auch in dieser Sache, wenn sie uns ganz langsam, ganz sachte, sage ich einmal, die Augen unseres Verständnisses für diese geistliche Welt aufschließt, in dem, was sie uns berichtet. Und hier in Offenbarung 12 haben wir solch einen Bericht. Und es ist nicht das erste Mal, dass die Bibel das macht, das wissen wir. Immer wieder lesen wir im Alten Testament, genauso wie auch im Neuen Testament, dass das Wort Gottes uns so einen kleinen Blick gewährt für diese unsichtbare Realität. Und wir wissen auch, dass Jesus es selbst gemacht hat. Denken wir zum Beispiel an das Gleichnis mit dem armen Lazarus und dem reichen Mann. In diesem Gleichnis, ich darf eigentlich nicht sagen Gleichnis, es ist kein Gleichnis, es ist ein Bericht, den Jesus hier weitergibt, denn Jesus gebraucht einen Namen. Er sagt Lazarus. In keinem anderen der Gleichnisse hat Jesus je einen Namen gebraucht. Das ist das einzige Mal, wo es tut. Deshalb ist es kein Gleichnis, es ist ein Bericht. Und wir sollen als Leser verstehen, dass diese Person, Lazarus und auch der reiche Mann, dessen Name es nicht wert war, dass man ihn in der Bibel erwähnt. Dass sie, nachdem sie gestorben sind, in die Ewigkeit gebracht worden sind, und wie die Ewigkeit für die beiden nun ausgesehen hat, ihr erinnert euch an diesen Bericht, wie die Ewigkeit für diese beiden ausgesehen hat, das hat Jesus dann als eine Warnung erzählt seinen Zuhörern und auch uns. Nun, auf eine sehr selbstverständliche Wahrheit will ich uns auch noch heute erinnern. Aber es ist gut, dass wir immer wieder an diese Dinge erinnert werden. Wenn wir die Wiedergeburt erlebt haben Das heißt, wenn wir Buße getan haben für unsere Sünden, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben, dann haben wir in dem Moment, wo der Heilige Geist in unser Leben kommt und uns erneuert, wir sprechen von der Wiedergeburt, dann haben wir automatisch seit diesem Zeitpunkt drei Feinde. Drei Feinde, die wir vorher nicht hatten. Der erste Feind ist unsere gefallene Natur, die immer noch Anspruch erhebt auf das, was durch die Wiedergeburt neu gemacht worden ist. Was sagt die Heilige Schrift? Was passiert mit uns, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt? Was passiert mit uns? Wir sind neu geboren, wir sind eine neue, was? Kreatur. Denkt ihr, das gefällt der alten Natur, dass wir neu gemacht worden sind? Nein. Und deshalb macht dieses Fleisch, das Wort Gottes gebraucht, dieses Wort Fleisch, meint eigentlich die alte Natur des Menschen, macht sie uns noch so viele Probleme. Die alte Natur, unsere alte Natur ist unser Feind. Martin Luther hat dazu eine sehr bildhafte Aussage gebraucht. Ich gebrauche das immer wieder und ich finde das sehr, sehr gut, wie er das ausgedrückt hat, auch wenn die Worte, die er gebraucht, für mich manchmal so unbequem sind. Er sagte, der alte Adam in uns soll ersäuft werden. Und dann sagt er, aber nimm dich aber in Acht, das Aas, kein schönes Wort, kann schwimmen. Und ich füge hinzu zu dem, was Luther gesagt hat, der alte Adam kann sehr gut schwimmen. Sehr gut schwimmen. Und deshalb stellt er uns immer wieder, deshalb stellt uns die alte Natur immer wieder ein Bein, sodass wir auf die Nase fallen. Sie begehrt in uns auf, ja. Sie will nicht, dass wir in diesem Neuen, das Gott schafft, leben. Und deshalb fallen auch wiedergeborene Menschen in Sünde. Das Fleisch, die alte Natur, begehrt immer wieder auf. So, das ist der erste Feind, den wir vorher nicht hatten. Vor unserer Wiedergeburt war die alte Natur unser bester Freund. Der zweite Feind eines wiedergeborenen Christen ist das gegenwärtige Weltsystem, in dem wir leben. Die Welt und das Treiben der Welt, ja, ist nicht freundlich. Ist nicht nett dem wiedergeborenen Christen gegenüber. Warum nicht? Weil die Philosophie dieser Welt, weil die Lebensanschauung dieser Welt antigöttlich und antichristlich ist. Und deshalb brauchen wir uns überhaupt nicht zu wundern, wenn die Welt oder dass die Welt einen echten wiedergeborenen Christen nicht ausstehen kann. Und deshalb warnt uns auch der himmlische Vater, unser himmlischer Vater selbst, wenn er Folgendes sagt. Und wir können das nachlesen in 1. Johannes 2, 15 bis 16. Wir kennen das Wort. Wir werden gewarnt, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, da haben wir es wieder, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, Stolz, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Ihr Lieben, wenn wir die Anerkennung der Welt suchen wollen, dann können wir keine Christen sein. Ganz einfach. Und deshalb erinnert uns unser himmlischer Vater eben auch in Römer 12, Vers 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wie werden wir verwandelt? Wie geschieht es, dass unsere Sinne erneuert werden, sodass wir prüfen mögen, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist? Wie geschieht das? Der Heilige Geist tut es durch das Wort Gottes. Und deshalb beschäftigen wir uns nicht mit der Philosophie der Welt, nicht mit der Klugheit der Menschen, sondern mit der Realität, was das uns das Wort Gottes offenbart. Eben auch über diese geistlichen Dinge, diese geistliche Welt, die genauso real sind wie das, was wir sehen. So, das ist das zweite, oder das ist der zweite Feind, das Weltsystem. Der erste ist die gefallene Natur, ja, die menschliche, die natürliche Natur, nee, der natürliche, wie sagt man das? Natürlich. Das Fleisch, würde man sagen. Ja, zweite ist Weltsystem. Und der dritte Feind ist das wiedergeborene Christen, als wäre das nicht schon genug, ja, ist Satan und seine Dämonen. Wisst ihr das? Wisst ihr das? Ist gut, dass ihr das wisst. Schaut mal, was Epheser 2 sagt. Wir kennen diese Stelle sehr gut. Es wird uns gesagt, denn unser Kampf, ihr Lieben, es ist nicht ein Spaziergang, es ist ein Kampf. Und ihr wisst das ganz genau, dass wenn ihr für Jesus Christus leben wollt, konsequent für Jesus Christus leben wollt, ihr kriegt Schwierigkeiten. Warum? Ja, weil es ein Kampf ist. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Aha, Fleisch und Blut meint eigentlich der natürliche Mensch. Ja? Sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. So, das sind also der Heiligen Schrift nach unsere Feinde seit dem Zeitpunkt, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben in Buße. Einmal ist es unser Fleisch, Weltsystem und Satan und seine Dämonen. Und überlegen wir uns das einmal. Ja? Die gefallene Natur, das Fleisch, Weltsystem, Satan und seine Lieblinge, das ist ohne Frage eine beachtliche Macht, die gegen uns ist. Und man könnte fast den Mut verlieren angesichts dieser Übermacht. Das ist nicht wenig. Und manch einer wird sich vielleicht denken, das hat mir aber keiner gesagt, als ich mein Leben Jesus Christus anvertraut habe, als ich mich bekehrt habe. Mir wurde gesagt, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen sein wird und alles Sonnenschein. Aber das ist nicht wahr. Die Bibel spricht ganz klar darüber, dass das Leben eines wiedergeborenen Christen in diesem Zeitlauf ein Kampf ist. Und vergessen wir nicht, und ich denke, wir wissen das, vergessen wir nicht, wer für uns kämpft. Ja? Erinnern wir uns an die Geschichte mit dem Propheten Elisa im Alten Testament, der mit seinem Knecht eingeschlossen war in einer Stadt. Und die Armee, die um die Stadt stand, war die Armee der Syrer. Und der Knecht des Elisa geht raus, er sieht diese Armee und er ist ziemlich mutlos. Ich möchte die Stelle lesen, 2. Könige 6, Vers 15. Als nun der Diener des Mannes Gottes am Morgen früh aufstand und hinausging, siehe, da lag um die Stadt ein Heer mit Pferden und Streitwagen, das waren die Syrer. Da sprach sein Knecht zu ihm, zu Elisa, O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? So angesichts dieser Übermacht der Feinde war der Diener Elisas ziemlich mutlos gewesen. Und der Prophet Elisa, er bleibt ganz gelassen und er sagt Folgendes zu seinen Knechten. Er sagt, sei nicht bekümmert. Diejenigen, die mit uns sind, sind mehr als die ganze syrische Armee. Ich lese uns den 16. Vers aus 2. Könige, Vers 6. Und er sprach, Elisa sprach zu seinen Knechten, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Elisa hat um sich geschaut und dann hat er gedacht, nicht Elisa, sondern der Diener von Elisa. Und er dachte, Mensch, was ist mit Elisa los? Was redet er? Er ist wohl auf den Kopf gefallen. Wo sind all diese, die mit uns sind? Da ist doch niemand. Und Elisa verdreht die Augen angesichts des Unglaubens seines Knechtes und er betet. Hören wir einmal das Gebet des Elisa. Er sagt in Vers 17, Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah, und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. So, wir lesen diese Dinge, oder wir hören diese Dinge, ich habe die eben gelesen. Was denken wir darüber? Was hat der Diener Elisas nun gesehen, als ihm die Augen geöffnet worden sind? Und verstehen wir diese eine Wahrheit? Wir haben ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie wir diesen Text aus dem Alten Testament interpretieren können. Entweder ist es wahr oder ist es nicht wahr. Entweder ist es Märchen oder ist es die Realität, von dem das Wort Gottes spricht. So, wenn es die Realität ist, was hat der Diener des Elisa gesehen? Er sah einen ganz kleinen Teil der himmlischen Armee Gottes. Und ihr Lieben, warum denken wir, dass einer der Titel Gottes der folgende ist? Er ist der Herr Zebaoth. Und Zebaoth meint übersetzt der Herr der Heerscharen, 1. Samuel 1, Vers 3. Und Heerscharen meint was? Was ist ein Heerschar?
Große Menge.
Große Menge oder Armee. So, das, was er gesehen hat, war eine himmlische Armee. Und was denken wir, war das nur die Realität damals in der Zeit des Elisa und heute ist es nicht so, weil wir nun fortschrittlicher sind und ein Cellphone haben können und damit nach Deutschland anrufen können, gerade wo wir uns befinden. Denken wir, das ist heute nicht die Realität? Natürlich ist es auch die Realität heute, selbst wenn wir diese Welt nicht wahrnehmen. Und wie gesagt, es ist gut, dass wir sie nicht wahrnehmen, noch nicht wahrnehmen. Wir können uns genau das auch ansehen, was uns in Daniel 10 berichtet wird. Folgendes sagt der Bibeltext, und wir haben gemeinsam über diesen Bibeltext nachgedacht, als wir Daniel studiert haben, wird Folgendes gesagt. Da sprach er, der Engel, zu mir, zu Daniel: Fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhöht worden, und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Und dann sagt er weiter, hört mal genau hin. Aber der Fürst, das Wort, was hier gebraucht wird, ist Prinz oder Regent des Königreichs Persien, hat mir 21 Tage lang widerstanden. Überlegt einmal, wenn ein Engel sagt, ein Fürst oder ein Regent des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Kann ein Mensch einem Engel widerstehen, wirklich? Nein, kann er nicht. Und dann die logische Folge ist dann, dass er hier von einem gefallenen Engel spricht, den er als Regenten des Königreichs Persien auch beschreibt. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, so Erzengel Michael, wird auch Fürst genannt, und deshalb können wir auch logischerweise sagen, dass der Fürst des Königreichs Persien ein Engel war, aber ein gefallener Engel. So, hier kommt der Erzengel Michael, um dem anderen Engel zu helfen in dem Kampf. Ja? Er ist mir zu Hilfe gekommen, sagt der Engel. So, was erklärt uns das Wort Gottes in solchen Passagen? Was sagt uns das Wort Gottes? Das Wort Gottes sagt uns sehr, sehr deutlich, dass es diese unsichtbare Welt gibt und dass in der für uns unsichtbaren Welt ein Kampf stattfindet und dass dieser Kampf dann in den historischen Ereignissen der Menschheit, wie bei Daniel, wir haben es das gesehen, aber auch in dem Alltagsleben des Menschen, Elisa und sein Diener, einen Effekt, eine Auswirkung haben. Und ihr Lieben, wie gesagt, ihr könnt das ganz schnell herausfinden, dass das die Wahrheit ist. Fangt einfach im absoluten Gehorsam Jesus Christus gegenüber zu leben, kompromisslos, und setzt euch ganz praktisch ein im Reich Gottes. Und dann schaut einmal, was in eurem Leben passiert. Ihr werdet Opposition erfahren. Ihr werdet. Letzte Woche am Sonntag wollte unser Freund Guy, der französische Freund, er wollte einen Freund mitbringen, den er kennengelernt hat auf der Straße, der drogenabhängig gewesen ist. Er wollte ihn mitbringen zum Gottesdienst. Und dieser kam nicht. Und ich habe Guy gefragt, wo ist denn dein Freund? Warum ist er nicht hier? Und Guy sagte zu mir, der Samstagabend ist dazwischen gekommen. Und dann sagt er folgendes, Satan gebraucht den Samstagabend, um Menschen davon abzuhalten, zur Gemeinde zu gehen, zur Kirche zu gehen. Und das ist wahr. Es ist wahr. Wenn wir unser Leben konsequent für Jesus leben wollen, wenn wir unser Leben einsetzen in dem Reich Gottes, das gefällt Satan nicht. Und deshalb werden wir Opposition erleben. Deshalb werden wir Gegendruck erleben. Plötzlich geht das Auto kaputt. Was weiß ich. Plötzlich ist die Waschmaschine nicht mehr funktionsfähig. Plötzlich werden die Kinder krank. Oder was immer. Satan gefällt es nicht, wenn wir Jesus verherrlichen. Satan gefällt es nicht, wenn wir in voller Hinwendung an Jesus Christus leben. Und deshalb erleben wir Opposition, Gegendruck, aber das Wort Gottes versichert uns Folgendes. Und das ist das, was wir wissen müssen, was die Gewissheit ist in unserem Leben. 1. Johannes 4, Vers 4 sagt uns das Wort Gottes, der in euch ist, ist was? Größer als der, der in der Welt ist. Und hoffentlich werden auch unsere Augen geöffnet für das, sodass wir diese Realität erkennen, dass wir an der Seite des Siegers Jesus Christus stehen. Es ist überhaupt keine Frage, dass Jesus den Sieg davonträgt, oder? Wir brauchen nur die Offenbarung zu lesen, um zu sehen, dass Jesus der Sieger ist. In einem unserer Lieder singen wir sehr schön, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, sein wird die ganze Welt. So, das war also ein langer Vorspann gewesen für den Text, den wir vor uns haben. Und ihr Lieben, ich bin immer noch nicht fertig. Schaut einmal. In diesem vor uns liegenden Text haben wir ebenso eine, ich sag mal, zweifache Strategie des Feindes Gottes, die uns aufgezeigt wird. Wir hören das, was? Wirklich? Ja. Und wir wissen hoffentlich, dass Satan tatsächlich ein Stratege ist und auch einen Plan hat. Schaut einmal 2. Korinther 2, Vers 11. Das Wort Gottes sagt uns, wir sollen vom Satan nicht übervorteilt werden. Und dann wird gesagt, seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Und das Wort Absichten, ich weiß nicht, welches Wort bei euch gebraucht wird, ist das Wort Schemata. Und Schemata spricht von einem Plan, es spricht von einer Strategie, diesen Plan durchzuführen, ja. Und wir erkennen deshalb, nicht nur Gott hat einen Plan für diese Welt. Nicht nur Gott hat einen Plan für euer Leben. Satan hat eben auch einen Plan. Und er hat auch eine Strategie, wie er diesen Plan durchziehen will. Er will. Und diese Strategie wollen wir uns in den nächsten Gottesdiensten ganz genau anschauen. Aber lasst mich im Vorspann zu diesem Plan Gottes etwas sagen, was uns auch eigentlich von der Bibel her ganz klar sein muss. Ihr Lieben, was ist das Problem mit dem Plan des Feindes Gottes? Was ist die Schwachstelle? Erstens, wie kann ein geschaffenes Wesen gegen Gott widerstehen? Verstehen wir? Satan ist, er wird als Gott dieser Welt, als Fürst dieser Welt bezeichnet, aber er ist ein geschaffenes Wesen. Gott ist nicht geschaffen. Wie kann ein geschaffenes Wesen gegen Gott anrennen? Das macht doch keinen Sinn. Das ist das Erste, was uns die Bibel aufzeigt. Zweitens, das Wort Gottes sagt uns was über den Anfang der Weisheit? Wo beginnt die Weisheit? Genau, nicht mit der Rebellion Gottes. Und das bedeutet also, dass Satan und seine Diener, ob es nun Engel sind, gefallene Engel oder Menschen, sie können eigentlich unmöglich logisch denken. Und deshalb rennen sie immer wieder gegen Gott an. Die Weisheit beginnt mit der Furcht Gottes. Und das heißt, nur diejenigen, die wirklich Jesus Christus ihr Leben anvertraut haben, die können logisch denken. Sprüche 9, Vers 11 sagt uns ganz deutlich, es wird immer und immer wieder in der Heiligen Schrift wiederholt, der Weisheit Anfang ist des Herrn Furcht und den Heiligen erkennen ist Verstand. So fragen wir uns einmal, was die Menschen sich wohl denken, wenn sie Abtreibung zum Beispiel als eine Wahl und nicht als Mord sehen. Ist das logisch? Ist überhaupt nicht logisch. Wie ist es möglich, dass Abtreibung gerade in dieser Covid-Zeit als etwas Wesentliches deklariert wird, Notwendiges deklariert wird, aber auf der anderen Seite die Gemeinde als etwas Unwesentliches, dass die Gemeinde sich trifft? Ist das logisch? Oh, für einen verblendeten Menschen ist das logisch, weil er nicht logisch denken kann. Wundern wir uns vielleicht über die Logik all der friedlichen Demonstrationen in den Vereinigten Staaten, wo die Politiker nichts dazu sagen und sagen, oh ja, das ist notwendig, aber die Gemeinde kann sich nicht treffen. Wie logisch ist das? Wundert ihr euch über die Menschen, die eine Zigarette im Mund haben und auch interessanterweise ein teures Mobiltelefon haben, aber immer noch um Geld betteln, damit sie etwas zu essen kriegen? Ihr Lieben, wundert euch nicht. Das logische Denken ist solchen verwehrt, die gegen Gott rebellieren. Der Weisheit Anfang ist und bleibt es am Furchtpunkt. So, und jetzt kommen wir ansatzweise zu unserem Text. Ich sagte, dass in diesem Text uns eine zweifache Strategie des Teufels aufgezeigt wird. Und diese ist eigentlich nicht schwer zu entdecken. Ja, die ersten 5 Verse vor uns sprechen von der ersten Strategie des Feindes Gottes, die Ankunft des Messias Jesus Christus zu verhindern. So, das, was wir haben in den ersten 5 Versen, ist eigentlich, man kann sagen, die Weihnachtsgeschichte aus der Sicht der Engel. Und in unseren kommenden Betrachtungen wollen wir mehr dazu sagen und dann diese verschiedenen Dinge, die gesagt werden, deutlich auch erwähnen und sagen, was eigentlich gemeint ist. Achten wir aber, was uns schon im ersten Vers versichert wird. Es wird Folgendes gesagt, schaut mal im ersten Vers. Es wird gesagt, und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Aha, es ist also ein Zeichen, was wir hier haben. So, wir brauchen das und müssen und dürfen nicht es wortwörtlich verstehen, was hier gesagt wird. Es ist ein Zeichen. Das Wort Simeon ist sehr, sehr wichtig. Zeichen. Simeon heißt Zeichen. Deshalb möchte ich das unterstreichen für uns. Es ist wichtig, weil es 7-mal in dieser Weise in der Offenbarung gebraucht wird. Und schlagt einmal bitte auf Offenbarung 1, Vers 1. Und schaut einmal, was bei euch steht, genau steht. Ich möchte uns auf etwas hinweisen. In Offenbarung 1, Vers 1 wird dasselbe Wort gebraucht, Zeichen. Und ich lese jetzt aus der Übersetzung von Herbert Janssen, weil die präziser ist als die Luther-Übersetzung, die ich sonst gebrauche. Es wird gesagt, Offenbarung Jesu Christi, die Gott, der Vater, ihm gab, Jesus gab, seinen leibeigenen Knechten zu zeigen, was mit Schnelligkeit geschehen muss. Und jetzt achten wir drauf. Und er, das heißt Jesus, zeigt sie an. So, Jesus zeigt diese Offenbarung über sich selbst, über das, was kommt, an seinem Knecht Johannes. Und das Bruder Janssen übersetzt folgendermaßen, und das ist eigentlich der Hinweis, richtig an dieser Stelle. Er sagt, Jesus tat die Offenbarung durch Zeichen, selbe Wort, kund, seinem Knecht Johannes. Bei euch wird wahrscheinlich das Wort gebraucht, er hat es kundgetan, seinem Knecht Johannes. Die richtige Übersetzung, Wort für Wort, Jesus tat sie, die Offenbarung, die Gott, der Vater ihm gab, durch Zeichen kund. Verstehen wir, dass uns hier im Text mit dem Wort Zeichen eigentlich gezeigt wird, dass hier ein, ich sag mal, übernatürlicher Schlüssel, ein Passwort, wie man das heute sagt, gegeben wird zum Verständnis der Heiligen Schrift und besonders zum Verständnis der Offenbarung. Und dieser übernatürliche Schlüssel zum Verständnis der Offenbarung, den hat nur derjenige, der zu Jesus Christus gehört, der wiedergeboren ist, der den Heiligen Geist in sich innewohnend hat und der auch Folgendes versteht, dass er versteht, dass die Bibel genau das ist, was sie sagt, dass sie ist, nämlich das Wort Gottes. So, die Offenbarung ist eigentlich verschlüsselt durch Zeichen. Aber diese Verschlüsselung ist für uns als wiedergeborene Menschen erklärt in der Heiligen Schrift. Wenn ein Mensch den Heiligen Geist nicht hat, wenn er nicht wiedergeboren ist, oh, er kann auch das Buch der Offenbarung lesen, was wird er verstehen? Nicht allzu viel. Nicht allzu viel. Auf der anderen Seite, wenn ein Mensch denkt, dass die Bibel das Wort des Menschen ist und nicht mehr, für ihn werden diese Dinge, die hier gesagt werden, besonders auch in Kapitel 12, die werden für ihn nicht allzu viel Sinn machen. Nur dann, wenn wir erkennen, dass die Offenbarung ungefähr 800 Bezugnahmen hat zum Alten Testament. 800 Bezugnahmen zum Alten Testament, was bedeutet das? Das bedeutet, wenn wir das Alte Testament nicht lesen, wenn wir es nicht kennen, werden wir kaum etwas verstehen, was wir hier in der Offenbarung lesen. Nur dann, wenn wir erkennen, dass die Offenbarung tatsächlich ungefähr 800 Bezugnahmen zum Alten Testament hat, erst dann werden wir die Dinge, die hier gesagt werden, richtig einordnen können, was uns die Offenbarung enthüllt. Wie zum Beispiel auch hier in Kapitel 12. Die Offenbarung bleibt für solche Menschen, die nicht bereit sind, das Alte Testament zu lesen, verschlossen. Und ich sage uns nichts Neues, wenn ich behaupte, dass die junge Generation heute sich mit dem Alten Testament kaum noch auseinandersetzt, kaum noch liest. Ausgenommen unsere jungen Erwachsenen und die durch das letzte Jahr, ein bisschen mehr wie Jahr hat es gebraucht, durch das ganze Alte Testament sich durchgelesen haben. Und es ist gut, sehr gut, dass die es machen. Und verstehen, dass die Bibel nicht nur aus dem Neuen Testament besteht, sondern aus beiden, aus dem Alten und dem Neuen Testament. Beides ist Wort Gottes. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir beide richtig lesen, studieren, um dann auch diese Dinge richtig einordnen zu können, die uns die Offenbarung berichtet. So, nur für einen Menschen, der zu Jesus gehört und der die Bibel als das Wort Gottes versteht und darin auch liest, studiert, nur für ihn wird die Offenbarung genau das. Eine Enthüllung, eine Entschleierung, das ist, was Offenbarung meint, nicht Verschlüsselung. Es meint, es ist eine Entschleierung darüber, einmal wer Jesus Christus wirklich ist und darüber, was sein Wiederkommen oder was seinem Wiederkommen vorangeht und was es einschließt und was seine Wiederkunft dann auch anläutet. Und genau darum geht es in unserem Text, den wir gemeinsam am nächsten Sonntag versuchen werden zu entschlüsseln. Ja? Wir werden sehen, dass es eigentlich nicht allzu schwer ist, diese Bilder oder Zeichen zu verstehen, die uns in Kapitel 12 gegeben werden, weil uns der Kontext selbst, entweder die Offenbarung selbst, erklärt, wie wir die Zeichen zu verstehen haben, oder das Alte Testament. Ja? Aber, ja, wie gesagt, die Entschlüsselung, das wollen wir dann am nächsten Sonntag machen. Die Zeit ist vorangerückt. Ich möchte uns mit einem ermutigenden Wort aber entlassen aus diesem Gottesdienst, dass Jesus sieht bleibt ewig ausgemacht. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Und ihr Lieben, wenn wir unser Leben Jesus anvertraut haben, wir sind die glücklichsten Menschen in diesem Zeitlauf und wir haben eine wunderbare Zukunft vor uns. Ist es wahr? Natürlich ist es wahr. So können wir glücklich sein, können wir froh sein, aber absolut. Auch wenn wir wissen, dass dieser Kampf tatsächlich stattfindet, auch wenn wir wissen, Satan und seine Dämonen, die haben schon Macht, die haben schon Macht. Aber sie können nichts an uns. Warum nicht? Weil wir Jesus gehören, weil wir in Jesus sind. Und mit Jesus Christus sind wir automatisch Sieger. So möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen. Amen. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Ja? Unser Heiland und Herr Jesus Christus, das ist die wunderbare und herrliche Gewissheit, in der wir leben dürfen, als deine Nachfolger in der Zeitlichkeit. Jesus Christus, unser Heiland und Herr, du bist Sieger. Und nicht nur das. Lesend dein Wort verstehen wir, dass dieser Sieg einmal feststeht, aber dass du jetzt auch gerade am Kommen bist. Du stehst vor der Tür. Und das bedeutet für uns, dass wir konzentriert leben müssen für dich. Dass wir aufhören sollen, Gemeinde oder Kirche zu spielen. Wir müssen aufrichtig unser Leben dir ganz und gar anvertrauen. Und wir beten darum, gebrauche du uns, sodass noch manch einer das Evangelium hört und versteht, dass du der Sieger bist, Herr Jesus Christus. Wir danken dir von ganzem Herzen für dein wunderbares Wort. Wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gegenwart in unserem Leben. Herr Jesus, wir haben es gut. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Und jetzt stellen wir uns ganz bewusst unter deinen Segen. Segne du uns und behüte du uns nach deiner Gnade, Herr Jesus Christus, gerade auch an diesem Tag. Amen. Amen. Ihr Lieben, der Herr sei mit euch. Auf Wiedersehen.